habe euch heute Morgen ein Bild mitgebracht, werden wir gleich sehen. Ja, ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Solche Bilder bekomme ich ab und zu von meinen Kindern geschickt. Nennt man Insta-Sticker oder wie auch immer. Für die Älteren ist das wahrscheinlich Fremdwort, aber ich frage einfach mal, wer von euch stand heute Morgen schon vorm Spiegel und sagt, ich bin ein wunderschöner Schmetterling? Ah ja, doch einige höre ich so. Wenn man so ein Bild geschickt bekommt, dann fragt man sich, was ist eigentlich der Grund? Man will ja, dass Leute lachen. Und ich frage mich, warum eigentlich? Vielleicht, weil der junge Mann so ein bisschen übergewichtig aussieht. Auf der anderen Seite steckt in dem mehr, als man denkt, wenn man sich nämlich anguckt, was der macht. Also mir wird es da anders. Da kann man vor Neid erblassen. Ich weiß nicht, wer von uns so eine Bewegung hinbekommen würde. Photoshop. Ja, okay. Ist also Identität nur in der digitalen Welt. Ja, ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Ich nehme mal dieses Bild. Da gibt es die Raupe, nicht wirklich schön, vor allem wenn man es im Garten hat. Wir haben jetzt auch einen Garten und also irgendwie lieben die so meine Pflanzen und nicht schön. Aber so eine Raupe ist nicht alles. In dieser Raupe drin steckt die eigentliche Identität, der Schmetterling. Und wenn die zum Vorschein kommt, ja dann, ein wunderschöner Schmetterling. Mein Thema heute Morgen ist: Wer bin ich? Meine Identität in Christus. Und meine Erfahrung ist, dass Menschen nicht nur an Gott zweifeln, das tun viele auch, sondern ganz viele Menschen unserer Zeit zweifeln an sich selbst. Und ich glaube, das ist so ein Thema unserer Zeit, sehr aktuell. Und das Tragische dabei ist, bei dieser Frage, wer bin ich, glaube ich, haben Menschen keine Vorstellung davon, keine Hoffnung, dass die Bibel ihnen etwas zu geben hat, dass der christliche Glaube, dass Jesus Christus ihnen etwas zu geben hat. Und da möchte ich heute ansetzen, und zwar mit einer doch wahrscheinlich gut bekannten Geschichte aus Lukas 19, Verse 1 bis 10. Das ist die Geschichte von Jesus und Zachäus. Und ich möchte uns die zu Beginn aus der Guten Nachricht Bibel vorlesen. Lukas 19, 1 bis 10. Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und er war sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei, aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an. Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Alle sahen es und murrten und sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben, und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Darauf sagte Jesus zu ihm, heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Soweit das Wort Gottes. Ich möchte mit einem Gebet beginnen. Lieber Jesus, danke für dein Wort, danke für diese anschaulichen Berichte aus deiner Zeit hier auf dieser Erde. Danke für diese Begegnung mit Zachäus. Und ich möchte dich bitten, mach du diese Begegnung lebendig für unsere Zeit, für jeden hier, dass du in unser Leben hineinsprichst und uns hilfst, Klarheit darüber zu bekommen, wer wir sind, besonders wer wir sind in dir. Danke für dein Wort. Gib du Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Jesus und Zachäus. Vielleicht für manch einen so eine altbekannte Geschichte, ging mir auch schon manchmal so, dass ich denke, oh, und was soll da jetzt noch Neues kommen? Und ich hoffe, dass ihr mir die Chance gebt, euch zu zeigen, dass da mehr drin steckt, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Und zwar zum Thema Identität. Wer bin ich? Fangen wir an mit Vers 1 und 2. Jesus geht nach Jericho hinein, zog durch die Stadt und in Jericho lebt ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und war sehr reich. Was erfahren wir hier über Identität dieses Mannes? Den Namen, er ist Zachäus, seine Herkunft, er kommt aus Jericho. Sein Beruf, er war oberster Zolleinnehmer und noch ein besonderes Kennzeichen, er war sehr reich. Und meine Frage, ist das seine Identität? Ist das alles? Was ist überhaupt Identität? Der Christoph hatte ähnlichen Gedanken wie ich. Ich habe mich im Internet auf die Suche gemacht und ich habe dieselbe Erklärung gefunden und noch ein paar weitere. Und ich werde euch mit hineinnehmen, was Identität so heute bedeutet, was Menschen darunter verstehen. Das erste ist tatsächlich, Identität hat mit unserer Biografie zu tun, mit unserer Entwicklung, mit unserer Geschichte. Und das in Auseinandersetzung mit unserer Umwelt. Also ich bin das, wo ich herkomme. Es war auch, als ich mich hier vorstellen durfte, die erste Frage, wo kommst du eigentlich her? Schwaben, ist das meine Identität? Ich habe schon gesagt, ich komme eigentlich aus dem Dorf. Es stimmt nicht ganz, es ist auch Stadt gewesen, mein Herkunftsort, aber doch sehr kleinstädtisch. Und da ist so, wenn ich auf der Straße unterwegs war und man hat mich gesehen, dann hieß es auch ganz oft, das ist doch der Sohn vom Erwin. Ja, die kannten meinen Vater. Meine Großeltern hatten Café, Bäckerei. Man war bekannt am Ort. Also die Herkunft, wo komme ich her? Nicht nur Region Schwaben, sondern meine Familie gibt mir Identität. Ich bin der Sohn vom Erwin, nach wie vor. Lässt sich nicht ändern. Das Zweite, was uns oft im Blick auf diese Identität so beschäftigt, ist, das fängt dann schon als Kind an, ich bin, was ich leiste, spätestens in der Schule. Ich bin, welche Noten ich nach Hause bringe. Ja, jetzt sind Ferien, vor kurzem war Zeugnisausgabe. Und die einen, die gehen ganz stolz nach Hause und die anderen ziemlich geknickt. Ich bin, was ich leiste oder vielleicht auch, was ich nicht leiste. Das macht etwas mit uns. Und wenn man schulisch nicht so gut ist, ich bin Legastheniker, also Deutsch, ich glaube, ich kann mich an kein Diktat erinnern, das keine 6 war, dann versucht man das irgendwie wettzumachen, bei mir dann auch im Sport. Leichtathletik, Handball, die schönen Urkunden. Ich bin, was ich leiste. Und als Erwachsener geht es so weiter, vielleicht dann auch durch Job, Beruf. Bin ich etwas, womit man beim Stammtisch, beim Elternabend angeben kann? Sagen kann, ich bin. Wenn das alles nicht hilft, dann bin ich vielleicht das, was ich besitze. Das Auto, das bei mir parkt, das Haus, das ich habe. Schwaben, schaffe, Häusle baue. Ohne Haus kann ich nur ein halber Mensch. Und manche Menschen, da hilft das alles nichts, die versuchen halt dann, zum Beispiel durch ihr Aussehen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Was ich anziehe, welche Tattoos, welchen Ohrring ich habe. Wer bin ich eigentlich? Was sagt das über mich? Es gibt noch ein Thema unserer Zeit, das ich heute nicht in die Tiefe ansprechen möchte, aber das in aller Munde ist, ich weiß nicht, ob es in Ehringhausen auch schon angekommen ist, sexuelle Identität. Ich möchte einen Autor hier zitieren, Carl Truman. Er schreibt, weil wir Gott verloren haben, haben wir auch uns selbst verloren. Die Sexualisierung unserer Gesellschaft und die Suche nach Authentizität sind dabei Ausdruck einer kollektiven Verunsicherung des Menschen, der auf der Suche nach seinem echten Wesenskern ist. Also was hier in unserer Zeit so zum Vorschein kommt, ist eine, so schreibt er, kollektive Verunsicherung. Menschen zweifeln an sich, sie wissen nicht, wer sie sind. Und sie suchen nach dem echten Wesenskern. Und positiv möchte ich uns mitgeben, Menschen suchen. Und wo Menschen suchen, ist doch schön, da kann man ihnen hoffentlich etwas geben, etwas weitergeben, ihnen helfen. Und ich glaube, dass die Bibel hier uns enorm helfen kann. Eine weitere Definition von Identität, nochmal so ein schwieriger Satz, heißt: Identität stellt für das Individuum das Erleben der Einheit des Selbst dar. Die Identitätsbildung kann dabei als Selbstorganisation beschrieben werden. Ein Mittel zum Erwerb von Identität ist die Identifikation. Ein Mittel zum Erwerb von Identität ist Identifikation. Also ich bin das, mit dem ich mich identifiziere. Vereine. Ich wurde hier schon gefragt, welcher Fußballverein. Ja? Ich bin Bayern-Fan, Köln-Fan, 1. FC Köln, was auch immer. Ich hoffe, dass zu eurer Identität gehört, ich bin EG. Ich bin Evangelische Gemeinschaft Eringshausen. Ihr identifiziert euch hoffentlich hier mit eurer Gemeinschaft, mit eurer Gemeinde. Und deswegen merken wir auch, was ich glaube oder was ich nicht glaube, gehört zu meiner Identität. Leider ist es in unserer Zeit auch so, dass sich viele Leute darüber definieren, was sie nicht mehr glauben. Vielleicht auch aus eurer Mitte schon erlebt, dass Menschen weggehen, weil sie es nicht mehr glauben. Und hier kommt wieder diese Verunsicherung. Was haben wir also, was hat Jesus Christus zu geben? Wer ist er? Und was hat er im Blick auf Identität uns zu sagen? Mein zweiter Punkt: Sehen und gesehen werden. Vers 3 bis 6. Er, Zachäus, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können. Denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an: Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Eine weitere Definition von Identität heißt, die Identität setzt sich aus Einstellungen, Gefühlen und Verhaltensweisen zusammen. Bei wechselnden äußeren Umständen relativ einheitlich bleiben und wird zudem von der Selbstwahrnehmung, also wie sehe ich mich selbst, und der Fremdwahrnehmung, wie sehen mich andere Menschen, beeinflusst. Wie sehe ich mich und wie sehen mich andere? Und die erste Frage: Sehen mich andere überhaupt? Nehmen mich andere Menschen wahr? Der Zachäus heißt hier, er war klein. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich war bis zur 10. Klasse ein Kopf kleiner als meine Schulkameraden. Und ich verrate euch was, das macht etwas mit dir. Und das lassen dich die anderen auch spüren. Und so ist es beim Zachäus genauso. Menschen wollen Aufmerksamkeit. Menschen wollen wahrgenommen werden. Menschen wollen gesehen werden. Meine Frage ist: Siehst du die Menschen in deinem Umfeld? Könntest du sagen, wie zum Beispiel die Kassiererin, Kassierer in deinem Discounter, wo du jede Woche einkaufen gehst, aussiehst? Siehst du Menschen? Nimmst du sie wahr? Welche Menschen sehen wir? Auf welche Menschen schauen wir? Das macht mich immer besonders traurig in Gemeinden. Ich weiß nicht, wie das hier in Eringshausen ist, ob bei euch auch regelmäßig Besucher kommen. In Köln war es so, wir hatten fast jeden Sonntag Besucher da. Leute, die zum ersten Mal in der Gemeinde waren. Und viele haben mich nach dem Gottesdienst haben mir erzählt: Marco, bei euch wurde ich angesprochen. Und ich dachte so, ist doch normal, oder? Aber es war nicht normal. Ich war in Köln schon in der Gemeinde. Bei euch bin ich zum ersten Mal angesprochen worden. Und ja, ich muss zugeben, in Köln ist es uns auch passiert, dass wir es versäumt haben, dass wir es nicht geschafft haben. Ich habe immer gesagt, die ersten Minuten, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, schau mal links und rechts und geh mal auf jemanden zu, mit dem du noch nicht gesprochen hast, den du nicht kennst. Leute wahrnehmen, Leute sehen, das ist enorm wichtig. Auf welche Menschen sehen wir? Auch auf welche Menschen sehen wir Christen? Schaut euch mal an, welche Biografien gibt es? Welche Leute kennt man so? Ja, meistens sind es Leute, die berühmt sind. Jetzt war Fußball oder ist ja noch Fußball-EM, also guckt man immer, wer christlichen Fußballer gibt's, ja, und über die hört man, liest man. Aber auch sonst Leute, die irgendwie Stars und Sternchen sind. Und wir merken ja, es gibt Menschen, die bekommen mehr Aufmerksamkeit und andere weniger. Und das macht etwas mit uns. Das macht auch mit diesen Stars und Sternchen, macht auch etwas mit ihnen. Und mal ganz unter uns, ich glaube, sie sind nicht immer glücklicher mit der Aufmerksamkeit. Aber was macht das mit uns, wenn wir Aufmerksamkeit kriegen oder nicht? Ich würde mich auch zu den Normalos zählen. Ein Normalo, dessen äußere Erscheinung, sein Verhalten, seine Einstellung den allgemeinen Vorstellungen und Erwartungen entspricht, der nicht auffällt. Im Großen und Ganzen Menschen, die nicht auffällen. Und als solch ein Normalo, mit wem vergleiche ich mich? Wer wäre ich denn gern? Wie wäre ich denn gern? Und was sind wir nicht alles bereit für Aufmerksamkeit zu tun? Von dem Zachäus lesen wir, er möchte Aufmerksamkeit von Jesus und er ist bereit, auf diesen Baum zu steigen. Und ich sehe, vielleicht könnt ihr auch die Augen schließen kurz, und ich sehe diese Menschenmenge unter diesem Baum und schon mit dem Finger zeigen und schaut euch den Spinner an. Der Zachäus wieder mal. Schießt den Vogel ab. Jetzt fängt er schon an, auf Bäume zu klettern. Und, ja. Und dann stelle ich mir diese Situation vor und schaue so über die Menschenmenge und plötzlich fällt mein Blick auf Jesus und ich stelle fest, Jesus lacht mit. Steht da nicht. Aber ich kann mir das so vorstellen, dass Jesus hier nicht mitlacht. Und vielleicht kennt ihr das auch, da am Arbeitsplatz, Schule, Studium, da kriegt man so Witze erzählt, die manche Leute ganz witzig halten, aber du merkst, irgendwas ist nicht in Ordnung mit diesen Witzen. Und die Frage ist, hast du den Mut, nicht mitzulachen? Und ich glaube, dass Jesus hier eben nicht mitgelacht hat, sondern Jesus tritt unter diesen Baum und er sagt, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Und plötzlich ist Zachäus von Jesus gesehen und wahrgenommen. Und Zachäus, so heißt es hier, nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Meine Frage an dich heute Morgen. Wenn du verunsichert bist, auch in dieser Frage, wer bin ich? Die erste Frage, wäre es für dich so wichtig wie für Zachäus, Jesus zu sehen, weil du glaubst, er hat dir etwas zu geben? Und was wärst du bereit zu tun? Und wenn Jesus dann sogar bei dir bildlich unterm Baum steht und sagt, ich möchte heute bei dir zu Hause dein Gast sein, würdest du ihn genauso voller Freude aufnehmen? Was hindert uns, vielleicht Jesus nochmal ganz neu und bewusst aufzunehmen, ins Leben hineinzulassen, in mein Leben hineinsprechen zu lassen? Warum? Mein nächster Punkt, Aufmerksamkeit gibt es bei Jesus eine neue Identität auch. Alle sahen es und murrten und sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Darauf sagte Jesus zu ihm, heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Ja, und einmal hat dieser Zachäus Aufmerksamkeit nicht nur von Jesus, sondern eben auch von dieser Menschenmenge. Und diesmal ist es nicht nur, dass sie sich einen Witz glauben, dass sie über ihn lachen. Diesmal ist es Spott, beißende Kritik, Verachtung. Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Man kann sich mal fragen, was veranlasst diese Menge zu solchen Sätzen? Ich glaube, in ganz vielen Fällen ist es schlicht Neid. Warum bei dem? Warum nicht bei mir? Was war der Zachäus für ein Typ? Lass uns noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Er war, das sehen wir, kein beliebter Typ bei diesen jüdischen Massen. Aber auch Zachäus, gehe ich von aus, hatte Freunde, Gleichgesinnte. Andere Zöllner, andere Sünder wahrscheinlich. Zachäus war nicht der absolut böse Mensch, den wir uns vorstellen können. Was war eigentlich sein Manko? Er war reich. Er hatte den falschen Arbeitgeber, die Römer. Das macht man nicht. Aber versetzen wir uns hinein in Zachäus, dann macht Zachäus das, was ein normaler Mann um plötzlich wert zu sein. Er macht, was er machen kann, um wert zu sein. Und für Zachäus war es, Zöllner werden, reich zu werden, um hoffentlich wert zu sein. Ich stelle mir das so vor, dass er sich versprochen hat, von Geld und Reichtum endlich einen Frieden im Herzen zu bekommen. Und er muss feststellen, dass es nicht gereicht hat. Zachäus war also ein Normalo auf Abwägen und er bekommt die Aufmerksamkeit jetzt von Jesus. Und wenn ich mich in Jesus hineinversetze, dann wird mir klar, bei Jesus geht es nicht um das Aussehen. Denk nochmal an dieses Bild am Anfang. Bei Jesus geht es auch nicht darum, was du sportlich leistest. Also nicht, ob du klein, zu groß, zu dünn, zu dick. Es geht nicht um deine Geldbörse, wie viel du hast oder wie wenig du hast. Es geht nicht um deine Herkunft, nicht um dein Können. Um was geht es eigentlich bei Jesus? Wo schaut Gott hin? Ihr seid Fachleute, frag mal, ihr dürft gern reinrufen, wo schaut Gott eigentlich hin? Wenn nicht aufs Aussehen, nicht aufs Können. Auf unser Herz. Ja? Auch so eine klassische Geschichte wahrscheinlich aus Kindergottesdienstzeiten, wenn man sie denn besucht hat. 1. Samuel 16, 7. Doch der Herr sagt zu Samuel, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt. Ich aber sehe in das Herz. Das ist so die zentrale Stelle. Gott schaut das Herz an. Und jetzt frage ich mich, wenn Gott aufs Herz sieht, worauf sieht Jesus? Oder anders gefragt, Jesus, Gottes Sohn, wenn er Zachäus ins Herz schaut, was sieht er denn dort? Und das war der Moment, wo es bei mir so ein Haar ausgelöst hat, bei dieser alten, bekannten Geschichte. Weil, ich hoffe, ihr stimmt mir zu, das Herz von Zachäus war wahrscheinlich nicht fromm, nicht auf Gott ausgerichtet. Vermutlich ist es auch das, was die jüdischen Massen ihm zum Vorwurf gemacht haben, dass er eben mit Römern gemeinsame Sachen hat, dass er seine Prioritäten verschoben hat in eine Richtung, die nicht gut ist. Wenn also das Herz von Zachäus nicht fromm war, warum bekommt er Aufmerksamkeit? Und die Geschichte gibt uns die Antwort, Jesus sieht nicht das, was ist, sondern das, was wird. So schreibe ich, so merke ich mir dieses Fazit hier dieser Geschichte. Jesus sieht nicht das, was ist, sondern das, was wird. Das, er sieht die Identität, das, nicht die, die Zachäus bis zu diesem Zeitpunkt hatte, die sieht er auch, die nimmt er wahr, die nimmt er ernst. Aber er sieht noch mehr, er sieht schon die neue Identität, die er, Jesus, diesem Zachäus geben möchte und geben wird. Er hat mich nicht gefragt nach meiner Glaubensgeschichte, nach meiner christlichen Identität. Wer bin ich eigentlich? Ich bin nicht in der EG groß geworden, die kannte ich gar nicht bis zu meinem Theologiestudium. Ich bin nicht mal in einer Kirche groß geworden. Ja, ich bin als Säugling getauft worden. Ich habe Eltern gehabt, die evangelisch sind. Aber wir sind nicht mal Weihnachten regelmäßig in den Gottesdienst. Ich komme aus einer Familie, wo man sagen würde, die sind allenfalls Namenschristen. Aber Glaube hat keine Rolle gespielt. Zu meiner Konfirmation wurde ich auf eine Jugendfreizeit des evangelischen Jugendwerks Württemberg eingeladen. Oder habe ich geschenkt bekommen. Und auf dieser Freizeit habe ich das erste Mal echte, wahre Christen kennengelernt. Ich habe mich darauf eingelassen, dort mal selber die Bibel zu lesen. Und ja, letztendlich kann es nur Jesus beantworten, warum. Aber am letzten Abend auf meinem Feldbett habe ich gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. So ein chaotischer letzter Abend auf so einem Zeltlager, wo es drunter und drüber geht. Und ich war schon fix und fertig. Und ich war der Kleinste. Und ich war 14. Und die Großen waren 16. Und das sind diese Abende, wo nochmal dein Gepäck verschwindet, du nochmal im Badeteich landest und so weiter. Und ich hatte keinen Nerv mehr. Ich sage, Jesus, wenn es dich gibt, dann lass mich einschlafen. Und ich bin morgens aufgewacht, genau mit diesem Gebet in Erinnerung. Und ich wusste, jetzt bist du am Zug, weil mein Nachbar hatte Zahnpasta im Ohr und gegenüber hat das Gepäck gefehlt. Und bei mir war alles da, es war nichts. Es ist kleinlich, lächerlich, aber für mich bedeutend. Weil an diesem Tag habe ich gesagt, Jesus, ich will dich kennenlernen. Und ich bin mit einer überschwängten Freude nach Hause gefahren. Und von dem Tag an war ich nicht mehr nur der Sohn von Erwin, sondern ich war plötzlich ein Kind Gottes. Merkt ihr, was das für einen Unterschied macht? Das hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Das hat auf den Kopf gestellt, wie ich mich in der Schule verhalten habe. Welche Bedeutung Sport und gute Noten plötzlich hatten. Jesus gibt Zachäus eine neue Identität. Zuerst gibt er ihm die Identität, die ihm die anderen abgesprochen haben. Vers 19 heißt es, auch du bist ein Sohn Abrahams. Ich vermute, die jüdische Masse hat gesagt, du nicht, du hast es verwirkt. Und Jesus gibt ihm erstmal diese Identität zurück. Auch du bist ein Sohn Abrahams. Aber dann noch mehr. Er gibt ihm ein neues Herz, eine neue Identität. Und dieses neue Herz bringt eine Veränderung mit sich. Wie ich es gerade so ein bisschen versucht habe, bei mir zu beschreiben. Bei Zachäus Vers 8, diese Veränderung des Herzens. Und Jesus quittiert diese Veränderung mit dem Zuspruch von Rettung. Und jetzt ist ganz wichtig, dass ihr diesen Text richtig lest, theologisch richtig lest. Die Veränderung ist die Folge der Rettung und nicht umgekehrt. Dass Zachäus hier von seinem Reichtum plötzlich zurückgibt, wo er betrogen hat und den Armen gibt, ist nicht der Grund dafür, dass Jesus ihn rettet. Wäre völlig verkehrt. Andersrum ist es. Jesus hat ihn gesehen, wahrgenommen, gerettet und die Veränderung wird sofort sichtbar. Der Reichtum, das, was vielleicht vorher ein wichtiger Teil seiner Identität war, spielt keine Rolle mehr. Er ist bereit, sein Leben zu ändern und von diesem Reichtum abzugeben, Dinge wieder gut zu machen. Und Vers 10 sagt Jesus, der Menschensohn ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Das Verlorene, das Herz von Zachäus war nicht fromm. Und ich würde mal behaupten, egal ob du in christlicher Familie aufgewachsen bist, hier in der EG, in der Gemeinschaft, auch dein Herz ist von Geburt an nicht fromm gewesen. Und das ist auch gut so, weil dieser Satz trifft, wenn er zutrifft, auf uns alle zu, dass wir von Jesus Gefundene sind. Dass wir Verlorene sind, die er gesucht hat und die er gerettet hat. Ich habe auf dieser Freizeit Jesus nicht gesucht, das kann ich euch versprechen. Ich wollte Spaß und Action und was man so als junger Mensch auf so einer Sommerfreizeit vielleicht macht, lange Nächte und ja. Aber Jesus hat mich gefunden auf dieser Freizeit. Diese neue Identität steckt in diesem Begriff gerettet. Die alte Identität verloren, die neue gerettet. Vorher, nachher. Und das Schöne ist, wir haben gesagt, Identifikation hat mit Identität zu tun. Jesus identifiziert sich mit Zachäus. Jesus ist sich nicht zu schade, unter diesem Baum zu stehen und über diesen Zachäus, wo sich alle lustig machen, zu sagen, und heute komme ich zu dir. Jesus geht zu Aussätzigen und nicht Jesus wird aussätzig, sondern die Aussätzigen rein. Und Jesus geht hier zu einem Zöllner, zu einem Sünder und nicht Jesus wird dadurch zum Sünder, sondern Sünder werden gerettet und bekommen eine neue Identität. Wenn Jesus in uns wohnt, ich möchte nochmal dieses Bild sagen, dann sind wir verlorene Raupen und Jesus gibt uns eine neue Identität und es ist ein Schmetterling in uns. Eine neue Identität. Und diese Dimension, was es heißt, in Christus eine neue Identität zu haben, das steht hier nicht in dieser Geschichte, da bin ich ehrlich. Ich habe das mal für meinen biblischen Unterricht gemacht, aus dem ganzen Neuen Testament zusammengetragen. Wer diese Folie haben will, falls ihr es nicht lesen könnt, die Präsentation ist ja an der Technik. Einfach mal ein paar Stichworte. Was macht so eine neue Identität in Christus aus? Wir fangen in der Mitte an. In Christus, so eine Formulierung, die wir immer wieder finden, vor allem im Korintherbrief. Was bin ich? Und dann fange ich hier oben an, wie so ein Uhrzeigersinn. Ich bin geliebt und gewollt. Muss man sich dran gewöhnen. Die Bibel gebraucht hier diesen Begriff erwählt. Wird am deutlichsten am Volk Israel. Nicht, weil du groß, nicht, weil du ein tolles Volk warst, sondern weil du klein, gering warst, habe ich dich erwählt und ich habe dich geliebt. Also dort, wo Erwählung steht, steht, dass Gott uns liebt und gewollt hat. Und dann sind wir zum Glauben berufen, gerufen. Und wir sind zu neuem Leben wiedergeboren. Wir könnten auch sagen, wir haben uns bekehrt. Das ist nur eine andere Art, genau diese Identität zu beschreiben. Ich habe eine Umkehr hinter mir. Es gibt ein Vorher ohne Jesus und ein Nachher mit Jesus. Die Reformation hat betont, wir sind gerechtfertigt, gerecht gesprochen. Wir sind keine besseren Menschen. Nur weil Jesus unter unserem Baum bildlich gesprochen steht und zu uns nach Hause kommt und uns ein neues Herz gibt, heißt nicht, dass in unserem Leben von dem Moment alles perfekt ist. Wir sind zuerst gerecht gesprochen. Aber wir sind von diesem Moment an adoptiert. Ich habe schon gesagt, das ist faszinierend. Ich bin nicht mehr nur Sohn von Erwin, ich bin Sohn von meinem Vater im Himmel. Aber ja, und das sehen wir auch bei Zachäus, so eine Umkehr, so eine neue Identität, die macht uns frei zum Gehorsam. Frei, die Maßstäbe Gottes umzusetzen und zum Beispiel bei Zachäus nicht mehr dem Götzen Geld und Reichtum zu dienen. Und wenn ich eine neue Identität habe in Christus, dann bin ich sicher. Ich bin sicher, weil ich plötzlich merke, nicht ich habe Jesus gesucht und gefunden, sondern Christus hat mich gesucht und gefunden. Also wird mich Christus auch nicht mehr ziehen lassen, sondern er wird mich ans Ziel bringen. Und das ist das, was wir noch nicht wissen, und das ist der Schmetterlingsmoment. Die Identität, die in uns drinsteckt, die wir noch nicht fassen können. Die Bibel versucht sie zu beschreiben, aber auch da kommt die Sprache an ihre Grenzen. Wie wird das einmal sein, wenn wir auferstehen? Wie wird das einmal sein, wenn wir mit Gott in Gemeinschaft sind? Wie wird die Ewigkeit sein? Wie wird ewiges Leben sein? Und ich glaube, es wird wunderbar sein. Alles, was wir hier schon an Erlebnissen mit Jesus haben, wo wir das gespürt haben, ist nur ein Vorgeschmack dessen, was da noch kommt, was so wunderbar und so herrlich ist. Und da merke ich, das ist die eigentliche Identität, die sich Gott für uns wünscht. Kinder Gottes. Und deswegen ist Jesus gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Ich möchte schließen mit einem Zitat von einem, ja, auch vielleicht berühmten Mann, von einer Person, wo man eine Biografie lesen kann. Wenn ihr eine Biografie lest, im Sommer noch keine Lektüre habt, lest die Biografie von John Newton. Das ist der Autor des Lieds Amazing Grace. Und das ist ein Mensch, den Jesus auch gesucht, gefunden, verändert hat. Er war Kapitän auf einem Sklavenschiff, also er war mitten im Sklavenhandel involviert. Und er hat nach vielen Tiefen erst eine Bekehrung erlebt und eine Lebensveränderung. Und John Newton sagt, ich bin nicht der, der ich sein sollte. Ich bin auch nicht der, der ich sein möchte. Ich bin auch nicht der, der ich zu sein hoffe. Doch ich kann ehrlich sagen, ich bin nicht mehr der, der ich einmal war. Durch die Gnade Gottes bin ich, der ich bin. Und wenn ihr gut zugehört habt bei der Schriftlesung, dann hat er diese Worte von Paulus, 1. Korinther 15. Paulus, der genauso völlig auf Abwägen war, völlig verloren, die Gemeinde verfolgt. Und Jesus hat ihn gesucht und gefunden und sein Leben gewendet. Das ist Gnade. Das ist Identität in Christus. Das ist, was ich euch wünsche. Einen tiefen Frieden. Weil es nicht von dem abhängt, was ihr mitbringt, sondern von dem abhängt, was Jesus euch geben kann und geben möchte. Ich wünsche uns, dass wir diese Identität entdecken und aus dieser Identität leben. Und dass unser Leben einen Unterschied macht. Und dass, wo Menschen so einen Unterschied feststellen, fragen, suchen, weil sie haben eine Unruhe im Herz. Sie haben Zweifel an ihrer Identität. Und dann seid doch einfach Wegweiser und führt andere Menschen zu diesem Jesus und sagt, da ist der, der dein Leben ändern kann. Das ist, wie Gott heute noch Menschen sucht und findet. Er gebraucht Menschen, er gebraucht Christen. Auch bei mir auf dieser Freizeit sind ja Menschen beteiligt gewesen. Ihr könnt, wenn ihr das erlebt habt, Teil von dieser Suche Jesu sein. Und ich hoffe, es ist in eurem Herzen wie meinem, dass wir uns wünschen, dass Menschen gefunden werden und eine neue Identität bekommen. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Gnade, dass du dich auf die Suche gemacht hast, dass du Sünder suchst und rettest, dass du dich nicht zu schade bist, unter ihren Baum zu treten, in ihr Haus zu kommen, dass du nicht zu schade bist, in unser Leben zu kommen, und du hast die Macht, unser Leben zu verändern, uns neu auszurichten. Du kennst die schmerzhaften Teile unserer Biografie. Du kennst die Verletzungen, die Menschen uns zugefügt haben. Du kennst unsere Zweifel und unsere Verunsicherung. Danke, Herr Jesus, dass bei dir unser Herz zur Ruhe kommen darf. Danke, dass du eine neue Identität hast. Danke, dass wir durch dich Kinder des Vaters im Himmel sein dürfen. Und danke, dass wir eine Zukunft vor uns haben, die alles Denken und alles Träumen übersteigt. Danke, dass du uns ewiges Leben versprichst und dass du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Danke dafür. Amen.